dem Vaterherzen näher kommen. Dem Herzen unseres himmlischen Vaters näher kommen. Ich denke, das ist etwas, das wir uns alle wünschen. Das jeder von uns möchte. Und der, der dem Vaterherzen schon nahe ist, der möchte mehr. Der möchte auch noch näher hinkommen. Darum habe ich diese heute Predigt unter das Thema gestellt, unterwegs zum Vaterherz. Nun, es gibt vieles zu diesem Thema zu sagen und ein Vormittag reicht das sicher nicht aus. Eine Stunde auch nicht, noch weniger. Ich möchte auch nicht länger sprechen, als unser Pastor immer spricht und ich verspreche euch, dass ich das nicht tun werde. Ich werde mich bemühen. Darum möchte ich nur einen Schwerpunkt setzen oder zwei Schwerpunkte und ein paar Gedanken aus meinem Herzen mit euch teilen, etwas aus meinem Leben erzählen, euch teilhaben lassen an meinen Erkenntnissen, an meinen Erfolgen, den Stufen zu seinem Herzen und an meinen Misserfolgen, den Stolpersteinen. Erwartet bitte keine hochtheologische Predigt. Ich bin ein Praktiker. Und so lade ich euch ein, dass ihr mich ein Stück des Weges begleitet. Gedanklich begleitet und mitgeht und auch fragt, finde ich mich in ähnlichen Situationen wieder? Kann ich von dem, was ich höre, etwas profitieren? Kann ich davon etwas mitnehmen? Oder ist das eine oder andere von den Stolpersteinen eine Warnung für mich, die ich beachten kann? Das wichtigste Gebot ist die Liebe. Wenn wir Gottes Herz näher kommen, geht es nicht, ohne dass wir diese Liebe leben. Aber nicht auf unsere Art, nicht auf die Art, die bequem ist, dass wir nur jene lieben, die uns lieben und die gut zu uns sind, sondern auf seine Art. Im 1. Johannes, 4. Kapitel 20:21 lesen wir: Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott, und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Christus selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Wie ist das mit der Vaterliebe? Wenn ich einen Mann kenne und ich finde ihn sehr sympathisch, dann sage ich vielleicht zu ihm, du, wir verstehen uns doch so gut und wir haben gute Gespräche miteinander. Ich möchte gern dein Freund sein. Aber um es gleich vorwegzunehmen, deine Kinder mag ich nicht. Dann wird das nicht so einfach sein. Beim himmlischen Vater ist das auch so. Er will auch, dass wir seine Kinder lieben, unsere Geschwister lieben, damit wir seinem Herzen näher kommen können, damit wir ein Lächeln auf seine Lippen zaubern können. Jesus sagt doch im Johannesevangelium 13:35, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr zu mir gehört. Diese Erkenntnis wollte ich in die Tat umsetzen. Ich wollte schon immer für unsere Stadt beten und so habe ich diese Gelegenheit, diese Erkenntnis ergriffen, das auch zu tun. Und so bin ich durch die Stadt marschiert und habe gebetet. Ich habe gebetet für die Menschen, die hier wohnen. Ich habe gebetet für die Menschen, denen ich begegnet bin oder die in den Geschäften arbeiten. Ich habe die Menschen, denen ich begegnet bin, freundlich gegrüßt. Ich wohne in einer Kleinstadt. Da kann man das noch machen, dass man jeden grüßt, den man begegnet, auch wenn man ihn nicht kennt. In einer Großstadt wäre das verdächtig. Ich habe Freundlichkeit hinausgetragen und Liebe hinausgetragen. Und ich war froh darüber, dass ich das tun konnte, auch wenn die Welt nicht wusste, was ich da Gutes mache. Jesus weiß es. Aber wie wir wissen, weiß Jesus immer mehr. Er sieht hinter die Kulissen. Und so hat er mir was aufgezeigt, was ich optimieren könnte. Eines Tages am Heimweg schon bin ich noch in einen Supermarkt gegangen, um noch eine Kleinigkeit mitzunehmen. Es war nicht viel los, es waren nur zwei Personen vor mir, ein junger Mann mit nur ein paar Kleinigkeiten und eine braun gebrannte Dame, auch mit wenigen Artikeln, also ich würde gleich wieder draußen sein. Der junge Mann war schnell fertig und dann ist die Dame dran gekommen. 7,82 €. Okay, die Dame nimmt einen 20er, reicht ihn hin, zieht ihn wieder zurück, sagt, na, wissen Sie was, wenn das so wenig ausmacht, dann könnte ich ja mit Kleingeld zählen. Wissen Sie, ich habe immer so viele Münzen und das ist so, geht's Ihnen auch so? Das ist so schwer, das ist so eine Belastung. Also ich zahle jetzt mit Kleingeld, stecke den 20er wieder ein. So, da habe ich 50 Cent, 70 Cent, 80, 85, 90, 1 Euro. Ah, da habe ich sogar einen ganzen Schilling. Ah nein, Schillinge gibt's ja nicht mehr. 1 Euro, einen. Ich erspare euch das jetzt, das hochzuzählen, aber das ist so in dieser Art weitergegangen, bis 7,40 €. 42 Cent haben gefehlt. Na, das ist aber jetzt dumm. Jetzt kann ich das ganze Geld wieder einstecken. Dann muss ich halt doch mit dem 20er zahlen. 20er, zieht ihn wieder zurück. Nein, wissen Sie, ich zahle mit der Bankomatkarte. Ich habe nicht gelacht. Ich habe schon ein wenig gekocht, das war aber noch nicht aus. Wissen Sie, meine Bankomatkarte funktioniert nämlich nicht. Also, sie funktioniert erst immer erst beim vierten Mal. Gerade in Ihrem Geschäft. Schauen wir, ob das wieder so ist. Also, erster Versuch geht nicht. Zweiter Versuch funktioniert. Na, wissen Sie, da ist dieser schwarze Streifen und den muss man gut putzen. Die Kassierin war sehr dankbar, dass sie da was gelernt hat. Und auf jeden Fall beim dritten Mal hat es funktioniert. Sehen Sie, heute geht schon beim dritten Mal. Wissen Sie, mein Mann sagt immer, ich soll die Karte umtauschen. Der ist so rechthaberisch. Und im Urlaub auch. Jetzt habe ich gewusst, warum sie so braun gebrannt war. Da hat einer mein Badetuch vertauscht und ich habe es nicht mehr gefunden. Und er hat gesagt, das Badetuch ist doch viel Schönes unseres. Sei froh, dass du das behalten kannst. Aber ich wollte es zurückhaben. Nach 1,5 Tagen habe ich es wieder bekommen. Und dann hat sie die Geschichte vom Badetuch erzählt. Ja, aber auf jeden Fall endlich hat sie dann bezahlt und war draußen. Und dann bin ich dran gekommen und habe bezahlt und bin aus dem Geschäft gestürzt und war froh, das hinter mir zu haben. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin doch hinausgegangen, um die Liebe hinauszutragen. Die Nächstenliebe. Wieso war ich so wütend auf diese Frau? Was hat sie mir gemacht? 2 Minuten meiner kostbaren Zeit, wenn ich 1 Stunde durch die Stadt marschiere? Was sind da 2 Minuten? Ja, ich hatte Zeit. Wo ist die Nächstenliebe geblieben? Die wirkliche Nächstenliebe hat gefehlt. Ich habe nicht wirklich Zeit in Begegnungen investiert. Natürlich habe ich gebetet und war freundlich. Aber es hat mich nicht wirklich was gekostet. Den Menschen, die kurz an mir vorbeigehen und mich grüßen, die kann ich leicht lieben in meinem Herzen. Das ist kein, ich war zufrieden mit dem Guten, das ich getan habe. Das Gute aber ist zu wenig. Ich war selbst zufrieden. Das ist ein Riesenstolperstein auf unserem Weg, die Selbstzufriedenheit. Und darum möchte ich auch zuerst darüber reden, welche Hindernisse, welche Stolpersteine es gibt, die es mir so schwer machen, die anderen zu lieben. Wer ist schuld daran, dass man die anderen so schwer lieben kann? Nur die anderen natürlich. Ist es nicht oft so, dass wir denken, wenn die so komisch, so falsch, so eingebildet, so vertragst sind und so weiter und so weiter. Und wenn sie dann noch dazu streng und unbarmherzig sind, dann sind sie doch selber schuld, dass man sie so schwer annehmen kann. Und damit habe ich die Schuld dem anderen zugewiesen. Ich bin nicht schuld, der andere. Die Schuldzuweisung. Irgendjemand zeigt auf seinen Nachbarn. Ich will nicht sagen, wer. Ja, die Schuldzuweisung. Diese anderen. Und was ist mit mir? Wo stehe ich? Ich möchte euch eine kurze Szene aus einem Kabarett erzählen. Ich schicke voraus, dass ich kein großer Freund und Fan von Kabarets bin, denn da wird gelacht auf Kosten der anderen, über die Schwächen der anderen und die werden hochgespielt. Aber eines muss man den Kabarettisten lassen. In der Regel sind sie sehr, sehr gute Beobachter und sie verstehen es auch, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und dieser Kabarettist hat erzählt, wissen Sie, ich bin am liebsten zu Hause. Ich mag gar nicht rausgehen, wenn ich die Leute alle da draußen sehe auf der Straße. Wissen, wie es daherkommt, und der eine geht so, und der andere geht so. Nein, wissen Sie, ja, und wie soll ich reinschauen? Nein, ich mag es gar nicht mehr sehen. Und da gehe ich gleich in ein Lokal rein, dann glauben Sie, da drin ist besser. Wenn ich da drin schaue, wissen, wie es essen, und was sie essen, nein, ich bin am liebsten zu Hause. Und dann hört man, wie aus den Kulissen in jemand zuraunt, die Zuschauer. Zuschauer? Ah ja, die Zuschauer. Na, das Publikum ist natürlich ausgenommen. Na, sie sind ja alle so nett. Ja, wie sind denn sie da hergekommen? Ich habe sie gar nicht gesehen auf der Straße. Kann es sein, dass dieser Kabarettist nur etwas von der österreichischen Seele gezeigt hat? Das berühmte, besungene Raunzen der Wiener ist doch nichts anderes als Jammern und Unzufriedensein über die Zustände, Jammern über den Nachbarn, Jammern über den Chef und natürlich erst recht über die Politiker und über den Schiedsrichter und sonstige Quälgeister. Bei Christen soll es eigentlich anders sein. Aber häufig sind wir voreingenommen und sagen, dieses oder jenes ist bestimmt nicht gut, weil das kommt ja von einer Landeskirche oder das ist evangelikal oder charismatisch oder fundamentalistisch und so weiter. Mit diesen Vorurteilen, indem wir gar nicht bereit sind, das Gute in den anderen zu sehen, halten wir uns gegenseitig im Gefängnis. Wir setzen uns selbst Scheuklappen auf. Wir können gar nicht das Gute erkennen, was die haben und von ihren Schätzen profitieren. Jetzt möchte ich noch einen Vergleich mit dem Kabarettisten machen. Und zwar möchte ich mich mit ihm vergleichen. Wenn ich Menschen begegne, dauert es in der Regel nicht lange, bis ich sie eingeschätzt habe. Richtig eingeschätzt, versteht sich. Ich habe nämlich eine ererbte Begabung, die Eigenarten und Schwächen meiner Mitmenschen ganz rasch zu erkennen. Schließlich habe ich vom Baum der Erkenntnis gegessen. Also nicht ich, sondern mein Opa. Also der Opa meines, mein ganz erster Opa hat vom Baum der Erkenntnis gegessen. Und von diesem Erbe ist immer noch was da. Ich erkenne sofort, was beim anderen nicht stimmt. Wie wir wissen, hat aber diese Geschichte vom Baum der Erkenntnis einen Haken. Einen Fluch. Wir sehen sofort, was böse, was schlecht ist am anderen, was nicht stimmt. Und das Gute können wir so schwer erkennen. Und das macht es natürlich schwer, die Kinder des Vaters, meine Geschwister, bedingungslos, vorurteilslos anzunehmen. Wie kann ich dazu kommen, meine Geschwister zu lieben, wenn sie doch so viele Fehler haben? Ich könnte das Gute suchen. Ich könnte beten, bitte Herr, lass mich vom Baum der Erkenntnis des Guten essen. So schnell, wie ich bisher erkannt habe, was am anderen nicht stimmig ist, möchte ich künftig erkennen, was am anderen gut und wertvoll ist. Es ist schwierig, vom Nichtmögen einer Person in die Liebe zu wechseln, diesen Sprung zu machen. Aber es gibt Zwischenstufen, die es uns leichter machen, den anderen zu lieben. Und da ist die erste Stufe, und das ist auch eine mächtige Stufe, ist die Stufe der Vergebung. Wenn ich dem anderen vergebe, wie er ist und was er getan hat, dann fällt es mir leichter, ihn anzunehmen. Dann kann ich auch ihn stehen lassen. Das ist wieder eine Stufe zum Vaterherz. Den anderen stehen lassen, wie er ist. Ihn akzeptieren. Plötzlich haben seine Fehler nicht mehr diesen hohen Stellenwert. Ich kann auch die Verantwortung für ihn abgeben. Ich kann beten, dass der Herr ihn verändert. Aber ich muss auch dafür beten, dass er mich verändert. Mit der Vergebung setze ich einen Akt der Achtung. Ich mache mir bewusst, dass der Vater ihn liebt. Wenn ich wirklich von Herzen vergeben habe, werde ich barmherziger. Ich werde geduldiger. Ich werde milder, gütiger und großherziger. Lauter Eigenschaften, die im Himmel einen hohen Stellenwert haben. Lauter Stufen zum Vaterherzen. Geht nicht. Aber immer noch gibt es Dinge, mit denen ich nicht umgehen kann. Ihr habt schon mitbekommen, dass es mich nervt, wenn jemand umständlich und langsam ist. Das mag ich nicht. Ich rechne mich eher zu den Schnellen und Rationellen. Nun habe ich eine Frau zu Hause, die ist sehr schnell. Manchmal sehe ich nur einen Kondensstreifen, wie sie durchs Haus flitzt. Und auch in ihren Bewegungen ist sie viel schneller als ich und trotzdem exakt. Das nervt mich manchmal auch. Mich nervt also alles, was nicht meinem Standard entspricht. Bin ich das Maß aller Dinge? Welche Eigenschaften anderer Menschen nerven dich? Wenn ich die Stufe der Großherzigkeit erklommen habe, kann ich mich darüber freuen, dass jemand anders ist. Er darf langsam sein oder schnell, intellektuell oder nicht so hochbegabt. Er darf erfolgreich sein oder nur durchschnittlich. Er kann kühn sein oder ängstlich. Er darf aus der Landeskirche kommen oder aus der Freikirche. Gott macht keine Unterschiede. Er sehnt sich mit der gleichen Liebe nach jedem von uns. Wenn ich meinen Nächsten anerkenne, ihn achte, wertschätze, bin ich am besten Weg zur Nächstenliebe. Die Nächstenliebe, wieder eine ganz große Stufe auf dem Weg zum Vaterherzen. Soweit meine Erkenntnis. Und das will ich natürlich tun. Und habe mir das auch fest vorgenommen. Und schon wieder bin ich eine Stufe höher gestiegen. Und schon wieder kommt der nächste Stolperstein. Der sah folgendermaßen aus. Das könnte man jetzt ausblenden, bitte. Wir waren auf Urlaub in einem schönen Hotel, schöner Strand. Und es war gute Stimmung in dem Hotel. Es war fröhlich. Dieses Hotel war in erster Linie bewohnt von Österreichern, Deutschen und Italienern. Und dann haben wir durch Zufall eine Dame getroffen, die wir gut kennen, und die wohnte ein paar Hotels weiter. Und dann hat sie erzählt, was sie bezahlt haben, und wir haben verglichen, ihres war wesentlich billiger. Gleiche Sterne, gleich viel Sterne, gleiche Güteklasse, so wie sie beschrieben hat, auch das Essen sehr gut, und das wollten wir uns anschauen. Haben wir gesagt, wieso zahlt sie weniger? Und dann waren wir in dieses Hotel. Dieses Hotel war neuer als unseres, gediegen, schöner Strand, alles hat gestimmt. Aber die Stimmung war nicht so gut. Es war irgendwo gedrückter, es war nicht zur Fröhlichkeit. Und dieses Hotel war in erster Linie bewohnt, sie war, glaube ich, die einzige oder eine der wenigen Österreicherinnen, von einem anderen Volk. Von einem sehr großen Volk, das weiter von uns, weiter im Osten lebt und bei uns nicht so hoch geachtet ist. Vielleicht war es deswegen billiger. Einen Tag später sehe ich, wie ein Mann in unserem Hotel eincheckt mit seiner Frau, ein großer Mann, sehr viereckig, viereckiger Kopf, markanter Gesichtsausdruck. Und ich denke mir, das ist auch einer von denen. Und hab den Gedanken schon wieder abgebrochen, denn sowas darf ich eigentlich gar nicht denken. Und ja, das war's soweit. Am Abend habe ich ihn wieder gesehen beim Abendessen und er hat sich schlecht benommen. Und dann habe ich gedacht, na, ich hab's ja gewusst, das ist einer von denen. Und ich hatte den Gedanken noch nicht fertig gedacht. War diese Stimme in meinem Hinterkopf. Ganz klar und deutlich. Und diese Stimme hat gesagt, aber der Vater liebt ihn. Da ist es mir schlecht gegangen. Ich habe den Vater nicht zum Lächeln gebracht. Ich habe ihm wehgetan. Am nächsten Morgen habe ich diesen Mann wieder gesehen beim Frühstück und habe ihn beobachtet. Und ich habe festgestellt, dass er sehr gütige Augen hat. Ich habe gesehen, wie liebevoll und fürsorglich er mit seiner Frau umgeht. Und ich habe festgestellt, dass er sich sehr wohl benehmen kann. Er hat seine Frau den Sessel weggerückt und war behilflich beim Niedersitzen. Wo macht das heute noch jemand? Und ich habe gesehen, dass er einen sehr muskulösen, sportlichen, durchtrainierten Körper hat. Hat gut ausgeschaut, der Mann. Überhaupt nicht viereckig. Einfach sportlich. Was hat diesen Mann so verändert? Innerhalb einer Nacht. Das grenzt an ein Wunder. Mein Blickwinkel hat sich verändert. Ich konnte ein wenig durch die liebevollen Augen des Vaters sehen und konnte plötzlich so viele positive Seiten an ihm feststellen, die ich vorher nicht gesehen habe. So wie das auch bei Eltern ist, die das Gute an ihren Kindern sehen. Und ihre Kinder verteidigen, auch wenn sie etwas angestellt haben. Eltern haben auch diesen liebevollen Blick des Schöpfers. Der Schöpfer, der jeden zuerst einmal mit liebevollen Augen anblickt. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr an eine Person denkt, die ihr nicht sehr mögt. Ihr könnt dazu die Augen schließen, dann kann man sich's besser vorstellen. Und wenn diese Person da ist, wenn sie gegenwärtig in euren Gedanken ist, dann denkt bitte den Satz, der Vater liebt ihn. Der Vater liebt sie. Der Vater liebt diese Person. Lasst diesen Gedanken ganz tief hineinsinken in euch. Der Vater liebt sie. Wie geht es dir jetzt mit dieser Person? Kannst du sie vielleicht jetzt schon ein wenig besser annehmen? Wenn wir beten, bitte Vater, lass mich meine Mitmenschen durch deine Augen sehen. Lass mich ihre Schönheit, ihre Einzigartigkeit, ihre Kostbarkeit erkennen. Wird sich etwas in unserer Wahrnehmung verändern? Da gibt es noch eine Art von Stolpersteinen, über die ich reden möchte. Das sind jetzt die letzten. Die sind sehr gut getarnt. Diese Stolpersteine haben sich nämlich ein Mäntelchen angezogen, ein frommes. Wenn jemand zu schnell sagt, ich vergebe, ich nehme nichts zurück von dem, was ich vorher gesagt habe, wie wichtig die Vergebung ist. Die Vergebung ist sehr wichtig. Und das wissen wir alle, das wissen viele von uns und praktizieren das auch, aber und entwickeln sich zu richtigen Vergebungsprofis. Sie vergeben schon, bevor der andere das böse Wort gesprochen hat. Sie lassen das gar nicht heran, tut eh nicht weh. Die Vergebung wird zur Routine. Sie vergeben schon, bevor der Schmerz ankommt. Und so wertvoll das Vergeben ist, wir müssen es bewusst machen. Wir können zum Vater sagen, Vater, das hat mir jetzt sehr weh getan. Aber ich vergebe diese Person. Bitte zieh du den Schmerz an dein Kreuz. Dann kommt die Vergebung aus der Tiefe unseres Herzens. Und das bringt ganz andere Früchte als eine so Oberflächenbehandlung. Oder das nächste fromme Mäntelchen. Ich bete für dich. Gebet ist eines der wichtigsten, was wir haben. Da kommt jemand zu mir und erzählt mir seine Geschichte und die Sorgen und so weiter. Und ich merke schon, der Mensch ist hoch belastet und ich lege ihm sofort die Hand auf. Ich sehe, dir geht's nicht gut, ich bete für dich. Und ich bete dann 2 Minuten für ihn. Hätte ich ihm zugehört und mir seine Geschichte angehört, hätte es 20 Minuten gedauert. Durch das Beten habe ich 18 Minuten gespart. Es ist so wichtig, dem anderen zuzuhören, sich in ihn hinein zu versetzen, seine Sorgen wahrzunehmen und dann zu beten. Und dann wird das Gebet noch eine ganz andere Wirkung haben. Und so gibt es viele fromme Mäntelchen. Und da muss sich jeder selbst überfragen, wo habe ich mir ein frommes Mäntelchen angezogen? Wenn ich jetzt die Stolpersteine zusammenfasse, und natürlich wird die Liste nicht komplett sein, dann war zuerst die Vorurteile, die Vorverurteilung, das Festlegen des anderen. Daraus folgt die Schuldzuweisung. Ich weise die Schuld zu, weil ich es besser weiß. Die Besserwisserei, das führt zu Überheblichkeit und zum Stolz. Und wieder daraus folgt die Unbarmherzigkeit. Und dann noch die frommen Mäntelchen. Und auch das Tüchtige und Großsein vor dem Herrn ist ein Stolperstein, wenn ich ihm nichts machen lasse, wenn ich alles versuche selber zu machen. Und dann sind da die Stufen zum Vaterherzen. Und diese Liste ist natürlich auch nicht komplett. Da ist zuerst einmal das ehrliche Werden über mich selber und über meine tiefsitzenden Motive. dann die frommen Mäntelchen ausziehen. Noch eine Stufe, die Bedürftigkeit vor Gott. Und noch eine Stufe, die noch schwieriger ist, bedürftig sein vor anderen Menschen. Zugeben, dass ich Hilfe brauche. Zugeben, dass ich etwas nicht alleine schaffe. Die Vergebung. Barmherzigkeit. Geduld. Milde. Großherzigkeit. Dem anderen Ehre geben. Den anderen mit Gottes Augen sehen. Weisheit. Weisheit, die aus dem Wort und aus der Beziehung mit Gott kommt. Gebet. Und in all dem lerne ich Demut. Wie Paulus zu den Philippern im 2. Kapitel, Vers 3 sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das bringt uns zu echten tiefen Begegnungen. Danke. Wir waren in England, in einem ganz kleinen Dorf und dort in einer ganz kleinen Kirche. Und die Kirche war offen und wir sind hineingegangen. Und es war ein Ehepaar drinnen, der Mann wollte sich gerade an die Orgel setzen und hat versucht zu spielen und wollte gleich aufhören, um uns nicht zu stören in unserer Andacht. Und wir haben ihn ermutigt, dass er etwas spielt. Und er musste lange suchen, er war kein großer Musiker, bis er etwas gefunden hat, dass er spielen kann. Und dann hat er das Lied gespielt. Und wir haben gemeinsam gesungen, Groß bist du Herr. Dieses Ehepaar und die Ute und ich. Wir haben es nicht zweistimmig gesungen, aber wir haben es zweisprachig gesungen. Die auf Englisch, wie auf Deutsch. Und wir haben Gottes Gegenwart so stark spüren können. Wir haben beide nicht dieser Kirche angehört. Aber wir waren unvoreingenommen. Wir haben das Gemeinsame gespürt, dass Gott groß ist und zusammen gesungen. Das Gemeinsame verbindet. Ein anderes Beispiel, das mich immer wieder beeindruckt, ist Utes Bibelrunde. Da kommen 10 Damen zusammen, um in der Bibel zu lesen, aus 6 verschiedenen christlichen Richtungen. Und sie sind ein Herz und eine Seele, weil Jesus der Mittelpunkt ist, das Gemeinsame verbindet. Und sie haben Freude an dem, was sie leben, sie haben Freude an dem, was sie besprechen, sie haben Freude an dem, was sie beten, am Austausch und der Gemeinsamkeit. Vor unserem Haus ist ein kleiner Park und da sitzen öfter Jugendliche am Abend. Und eines schönen Sommerabends war es auch wieder so, da waren Jugendliche und die waren sehr laut. Und es war schon Schlafenszeit. Fenster muss man natürlich im Sommer unbedingt offen haben. Und das hat gestört. Und so bin ich hinuntergegangen, um mit ihnen zu sprechen. Und habe ihnen gesagt, sie haben schon mal geschaut, was will der? Ich möchte mit euch sprechen. Ich finde es schön, habe ich zu ihnen gesagt, dass ihr euch hier trefft im Park, um Gemeinschaft zu haben und dass ihr einen Spaß miteinander habt. Und ich finde es toll, dass ihr dazu keinen Alkohol und keine Drogen braucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Sie waren ganz verblüfft und haben sich bedankt und waren dann ruhiger. Ein sehr weiser Mann oder vielleicht war es auch eine weise Frau, hat einmal gesagt, jeder Mensch hat gute Seiten. Man muss nur die schlechten Seiten umblättern. Indem ich die schlechte Seite, dass die Jugendlichen laut sind, umgeblättert habe, konnte ich die gute Seite sehen,
dass sie Gemeinschaft haben können und Spaß ohne Alkohol und ohne Drogen. Wenn ich meinen Bruder und meine Schwester in den Kleinigkeiten des täglichen Lebens ehre, ist das etwas Großes und bringt den Vater zum Lächeln. Was wünsche ich mir, dass meine Nachbarn über mich sagen? Sollen sie sagen, na, das ist ein Besserwisser? Der hat an jeden etwas auszusetzen? Dem kann es niemand recht machen? Der schaut immer finster? Und so weiter und so weiter. Oder sollen sie sagen, der spricht nie schlecht über andere? Der ist so verständnisvoll. Der hat eine gute Ausstrahlung. In seiner Nähe fühlt man sich wohl und so weiter und so weiter. Wäre das nicht schön? Wie wäre es, wenn wir lauter nette Nachbarn hätten? Wie wäre es, wenn man keine Angst vor übler Nachrede haben müsste? Wie wäre es, wenn wir einen anderen Umgang miteinander hätten? Wie wäre es, wenn wir uns bemühen würden, das Herz des anderen zu sehen? Wie wäre es, wenn wir den anderen erzählen lassen, ohne gleich die andere, gleich meine Geschichte zu erzählen? Und wie wäre es, wenn der andere mir zuhört, ohne mir gleich seine Geschichte hineinzudrücken? Da gibt es eine Person in meinem Leben, an die muss ich oft denken. Nicht, weil ich sie liebe. Doch, diese Person gibt's auch. Sitzt hier in der vierten Reihe. Ihr kennt alle meine Frau. Es gibt noch eine Dame, die hier ist, die ich sehr liebe. Sie sitzt auch in der vierten Reihe, aber auf der anderen Seite. Keine Angst, dass es jetzt einen Skandal gibt. Es handelt sich um meine Tochter. Die Person, an die ich aber oft denken muss, an die denke ich, weil ich mich ärgere. Weil diese Person es immer wieder schafft, mich mit wenigen Worten zu verletzen, zu kränken und zu ärgern. Nun habe ich ja jetzt gelernt, weil ich mir selbst zugehört habe, dass ich vergeben soll. Okay, soll so sein. Aber ich habe den Wunsch, bevor ich vergebe, möchte ich noch zu dieser Person hingehen, um mir gründlich den Kopf zu waschen. Um mir zu sagen, wie sie mich immer kränkt und was sie Falsches sagt. Damit sie dann auch weiß, was ich vergebe. Das. Und jetzt möchte ich das in Gedanken durchspielen. Ich gehe zu dieser Person. Aber nicht alleine. Ich bitte Jesus, dass er mitgeht. Und dann bitte ich Jesus, dass er vorgeht. Und ich beobachte nur, was er macht. Er wäscht dieser Person die Füße und nicht den Kopf, wie ich es gemacht hätte. Diese Demut, die aus der Liebe kommt. Schon erst als er den Raum betreten hat, hat sich die Atmosphäre verändert. Wäre es nicht schön, wenn wir Jesus-Leute wohin kommen und sich die Atmosphäre verändert? Wäre das nicht schön? Nicht, dass ihr denkt, ich kann das schon alles, bei weitem nicht. Aber ich denke, alle strecken sich danach aus, die Stufen zu ersteigen. Wenn ich jemandem begegne und der Feind reicht mir die Frucht zur Erkenntnis des Schlechten im anderen, dann muss ich diese Frucht nicht annehmen. Ich will versuchen, meinen Nächsten oder wer immer mir begegnet, durch die Augen des Verteidigers der Brüder und nicht durch die Augen des Anklägers zu sehen. Wenn es uns gelingt, unsere Gedanken zu verändern, wird sich unsere Einstellung verändern. Und das wird unser Handeln verändern. Im Philipper 2,3, noch einmal bitte, sagt Paulus, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Welch eine Herausforderung. In Demut achte einer den anderen sich selbst. Welch eine Herausforderung für unser alltägliches Leben. Amen.